Genau, das stimmt. Was erwartet euch heute Morgen? Einerseits möchte ich aufzeigen, wo wir im Buch Esther stehen, Bezug auf den Antisemitismus, auf das Thema. Andererseits möchte ich auch das Thema selber, Antisemitismus, probieren aufzuzeigen, wo die Wurzeln sind und was das mit mir, was das mit uns zu tun hat. Und zum Schluss noch die Frage, was kann ich, was können wir damit machen? Starten wir doch mit dem geschichtlichen Rahmen vom Buch Esther. Ja, müsste. Genau. Also wo sind wir da? 605 vor Christus ist die erste Invasion von den Babyloniern. Und auch die erste Deportation der Juden. Und da hat die 70-jährige babylonische Gefangenschaft angefangen. Und unter anderem ist der Daniel auch mit nach Babylon verschleppt worden. Ich erwähne den Daniel drum, weil ich nehme nachher noch Bezug auf ihn. Also sind die Juden, die verschleppt worden sind, sind da von da nach Jerusalem rund 800 Kilometer zu Fuß nach Babylon gebracht worden, respektive gelaufen. Die zweite Invasion von den Babylonier war 597 gewesen, und das war die zweite Deportation von Juden gewesen. Dann die dritte Deportation, respektive Invasion, war 586 gewesen. Und da war auch die dritte und letzte Deportation von den Juden nach Babylon. Bei dieser dritten Invasion haben Babylonier Jerusalem am Boden flach gemacht und haben den Tempel zerstört. Genau. Vielleicht interessant ist noch, da zu sehen, die 70 Jahre von der babylonischen Gefangenschaft haben da oben angefangen, eigentlich nicht mit der dritten Deportation, sondern mit der ersten. Dann geht es weiter. 538 ist der Kyros König geworden und er erlaubt den Israeliten die Rückkehr wieder nach Jerusalem und den Wiederaufbau vom Tempel. Und dann kommt die Geschichte von Esther, respektive das Zeitfenster von Esther ist 486 vor Christus gewesen, wo der Ahasveros König von Persien geworden ist. Und dann 6 Jahre später wird Esther Königin, wie wir im Film gesehen haben. Und nochmal 5 Jahre später ist die Geschichte mit dem Haman, wo die Ausrottung der Juden hat wollen. Rund 2500 Jahre nach der geplanten Ausrottung der Juden durch den Haman sehen wir heute etwa den gleichen Plan oder die gleiche Idee, die Juden auszulöschen. Genau. Entschuldigung, da wollte ich noch sagen, wo Susa ist, also die Stadt, wo die Geschichte von der Esther stattfindet. Also Susa ist da, das ist im heutigen Iran. Genau. Also, heute dominiert die Parole Free Palestine from the river to the sea bei den meisten Kundgebungen für Palästinenser. Diese Parole fordert die Auflösung vom Staat Israel und von seinem Volk. Dazu habe ich in einem Bericht vom Tagesanzeiger gelesen, respektive da ist die amerikanisch-jüdische Komitee zitiert worden, die sich dazu stellt und sagt, und zu diesen Demonstrationen sagt, es sei nichts Antisemitisches daran, einen eigenen Palästinenserstaat zu fordern. Allerdings sei es antisemitisch, die Beseitigung vom jüdischen Staat zu fordern, die Hamas oder andere Organisationen zu loben, wo die Zerstörung von Israel fordern oder zu behaupten, dass die Juden kein Recht auf Selbstbestimmung hätten. Also was heisst Antisemitismus eigentlich? Der Begriff bedeutet genau übersetzt etwas anderes, als wir heute darunter verstehen. Zemiten, das ist eine Volksgruppe, wo alle Völker dazugehören, die semitische Sprache reden. Und davon ist Hebräisch eine, die Sprache der Juden. Aber zu den semitischen Sprachen gehört auch Aramäisch, Äthiopisch und Arabisch. Das sind auch semitische Sprachen. Und weil Anti auf Deutsch Gegend heisst, müsste sich Antisemitismus konsequent gegen alle Semiten richten. Das ist aber nicht so. Denn heute bezieht sich der Antisemitismus nur gegen Juden, aber nicht gegen Araber. Mit Antisemitismus werden alle Formen von Hass und Feindschaft nur gegen Juden verstanden. Der Begriff Antisemitismus ist noch nicht so alt. Der ist offiziell 1879 als Sammelbegriff von deutschen judenfeindlichen Journalisten geprägt worden. Mit diesem Begriff haben sie verschiedenste Aktionen gegen Juden gerechtfertigt, wie Abwertung von den Juden, Ausgrenzung, Diskriminierung, Unterdrückung, Verfolgung, Vertreibung bis hin zur Vernichtung von den jüdischen Minderheiten und vom Volk der Juden. Es gibt kein anderes Volk in der Weltgeschichte, das in den letzten 3.500 Jahren wie das Volk Israel, wo nicht irgendjemand versucht hat, das Volk zu limitieren oder auszulöschen. Schon im Psalm 83 hat der Asaf geschrieben. Kannst du nochmal drücken? Genau. Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listige Anschläge, und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Das war damals nicht anders wie heute. Schon rund 1.500 vor Christus beim Pharao hat er Angst gehabt, dass das Volk der Israeliten zu stark wird, und er hat den Kindermord befohlen, um das Volk Israel zu schwächen. Der Grund für seine Mordpläne war die stark wachsende jüdische Bevölkerung. Ich habe mal einen Zeitstrahl mitgenommen, der es ein bisschen zeigt. Also da ist zu diesem Zeitpunkt ist die Gefangenschaft in oder respektive das Volk Israel aus Ägypten geflohen, wenn man so will sagen. Also da wäre die Geschichte von Mose, 1.500 Jahre vor Christus. Dann kommt die Zeit, also da haben die Juden in Israel gelebt und durch andere Völker regiert. Dann ist es die Zeit von David. Dann leben die Juden in Israel unter ihren Königen. Dann ist das Exil von Babylon, wo wir vorher gesehen haben und wo die Geschichte von der Esther spielt. Dann kommen sie wieder zurück und sind dort wieder unter fremder Herrschaft. Genau, dann zur Zeit Jesus. Und dann komme ich dann auch wieder darauf zurück, werden die Juden von den Römern vertrieben. Und da leben die Juden vertrieben dann auf der ganzen Welt. Und da ist die Gründung vom Staat Israel. Und das Blau ist wieder dort, wo dann der Staat Israel gegründet worden ist. Leben sie wieder unter einer eigenen Regierung. Also beim Haman im Buch Esther, rund 474 vor Christus, also da wären wir irgendwo da, ist es ein rechtliches Problem gsi, wo die Juden hatten, oder wo die Perser mit den Juden hatten. Nämlich der Jude Mordechai hat sich nicht vor dem Haman verbeugen wollen, obwohl es ein Gesetz war. In seiner Wut hat er sich nicht nur gegen den Mordechai gewendet, den Haman, sondern gegen das ganze Volk Israel. Dass es nicht so weit gekommen ist, daran erinnert das Purimfest. Da haben sie ja im Film auf das Purim, auf das Würfeln Bezug genommen. So nebenbei klammern auf, es gibt immer wieder, oder die jüdischen Feste, die heute gefeiert werden in Israel, Viele von diesen Festen nehmen Bezug auf so Ereignisse, wie es da zum Beispiel beim Haman, eben darum das Purimfest, das wird ja jedes Jahr gefeiert. Und jedes Jahr erinnert man sich daran in Israel oder unter den Juden, was bei der Esther passiert ist. Dann unter der Herrschaft der Seleukiden, das ist da, das sind Griechen, das ist irgendwo da gewesen, 200 Jahre vor Christus, hat Antiochus IV. Die Juden vernichten wollen, aber ohne Erfolg. Die nationalistischen Makkabäeraufstände haben die Juden Erfolg gehabt und haben ihre Kultur und ihr religiöses Erbe erfolgreich verteidigen können. Und daran erinnert auch dann wieder ein Fest, das Chanukka-Fest. Das Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinführung vom jüdischen Tempel 164 vor Christus. Damals waren es jüdisch-religiöse Auslöser, also die jüdisch-religiöse Kultur, die den Auslöser gegeben hat für den versuchten, oder die versuchte Vernichtung durch Antiochius. Unter der Herrschaft der Römer haben dann die Juden religiöse und kultische Sonderrechte gehabt. Die Juden haben aber politisch Probleme gemacht, weil sie sich gegen die Herrschaft der Römer aufgelehnt haben. So haben sie, das wären wir jetzt da, 70 nach Christus haben die Römer ihre Macht demonstriert und gezeigt, und sie nehmen Jerusalem ein und zerstören den Tempel. Aber die Juden haben dort nicht locker lassen und 60 Jahre später, bei einem weiteren Aufstand, hat es dann den Römer den Deckel gelupft und haben Jerusalem ganz zerstört und haben das Land umbenannt in Palästina. Dann 320 nach Christus, das sehen wir dann irgendwo da, hat Konstantin, der erste Kaiser, als Christ ein Toleranzedikt verfasst als Religionsfreiheit. Aber gleichzeitig hat er auch Sondergesetze für die Juden oder gegen die Juden aufgestellt. Der oströmische Kaiser Theodosius, 380 nach Christus, hat dann den christlichen Glauben für alle Bürger vom Römischen Reich als verbindlich erklärt. Und der christliche Glaube wird zur Staatsreligion. Endlich, kann man sagen, werden die Christen nicht mehr verfolgt, aber die Juden werden durch Sondergesetz eingeschränkt. Das mal sind es religiöse Gründe. Der sogenannte Anti-Judaismus hat in der Kirchengeschichte oder hat die Kirchengeschichte von Anfang an geprägt, weil die religiöse Elite der Juden grundsätzlich Jesus Christus nicht als Messias und als Sohn von Gott anerkannt haben oder anerkennen. Doch das Christentum ist aus dem Judentum entstanden. Um die Spannung ein bisschen zu zeigen, schreibt zum Beispiel der erste lateinische Kirchenschriftsteller rund 200 Jahre nach Christus: Die Juden sind von Gott abgefallen und haben das Heil zurückgestoßen. Deshalb ist die Berufung an die Heiden ergangen. Die Spannung zwischen dem jüdischen und dem christlichen Glauben ist schon zur Zeit von Paulus bei den römischen Christen ein Problem gewesen. Darum schreibt der Paulus: Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und Gott selber sagt zum Jesaja: Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Und Jesus doppelt da und sagt, dass das Heil von den Juden komme. Der Antijudaismus ist in der Kirchengeschichte im christlichen Europa immer wieder zu finden, als Rechtfertigung, die Juden rechtlich, sozial, ökonomisch zu benachteiligen und auszugrenzen. Besonders im Mittelalter werden die Juden oft verfolgt, vertrieben und vielfach auch ermordet. Jetzt kommen wir zu einem schwierigen Kapitel, das ist das Verhältnis vom Reformator Martin Luther zu den Juden. Als Reformator hat er den Antijudaismus aus dem Mittelalter übernommen in seinem Denken. Und als erster prägender Reformator hat er 1523 eine gewaltfreie Judenmission und eine gesellschaftliche Integration der Juden beschrieben und hat sich das auch gewünscht. Die Gedanken werden in der protestantischen Bewegung auch nachhaltig aufgenommen. Doch seine Vision der Judenmission war ohne Erfolg. Und das hat ihn dann 20 Jahre später bewegt, ich denke frustriert, seine Judenfindlichkeit im Buch von den Juden und ihren Lügen niederzuschreiben. In der Folge dieser Schrift hat er auch die evangelischen Fürsten dort mal aufgefordert, mit judenfindlichen Vorurteilen die Juden zu versklaven oder zu vertreiben. Die Gedanken von Luther sind 15, die Gedanken von ihm zum Zeitpunkt 1543 sind später für lokale Aktionen gegen die Juden benutzt worden. So haben vor rund 100 Jahren Nationalsozialisten und die deutschen Christen die staatliche Judenverfolgung legitimiert und die Juden als mindere Rasse abgestempelt, die man ausrotten muss. In der Reichskristallnacht von 1938 haben die Synagogen gebrannt. Im gesamten Deutschen Reich sind Juden ermordet worden. Das war der Anfang der grenzenlosen ethnischen Gewalt gegen Juden. Seit rund 60 Jahren distanzieren sich aber viele evangelische Kirchen öffentlich von diesen judenfindlichen Aussagen von Luther. Die evangelisch reformierte Kirche in Deutschland hat 1988 in ihrer Kirchenverfassung beschlossen, Begegnung und Versöhnung mit dem Volk Israel zu suchen. Und der Beschluss ist auch immer wieder umgesetzt worden. Bis jetzt haben wir die Spannungen zwischen dem Judentum und der christlichen Welt angeschaut. Woher kommt aber Grund oder stammt der aktuelle Hass der Araber und der Muslimen auf die Juden? Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass nicht alle Araber Muslim sind und dass der Hass auf die Juden nicht pauschal ist. Aber im Großen und Ganzen empfinden Araber und Muslim eine Abneigung und ein Misstrauen den Juden gegenüber und umgekehrt. Die gegenseitigen Feindseligkeiten gehen auf den Abraham zurück. Die Juden sind ja Nachkommen von Isaac, einem Sohn von Abraham und seiner Frau Sarah. Und die Araber sind Nachkommen von Ismael, ebenfalls Sohn von Abraham, aber Sklavin Hagar ist seine Mutter, also ist Mutter von Ismael. Gott stellt sich da beim Abraham klar zu seinem Volk, indem er sagt, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist Prophezeiung oder Voraussage war der Wille von Gott am Abraham gegenüber. Der Abraham hat, wie wir vielleicht wissen, nicht so Geduld gehabt. Und darum sind die zwei Linien, Isaac und Ismael, entstanden. Unter diesen Umständen ist eine grundsätzliche Feindschaft zwischen den beiden Söhnen vom Abraham absolut verständlich. Die Religion vom Islam, die ja die meisten Araber prägt, ist aus dem Juden und Christentum entstanden und hat die Feindseligkeit noch vertieft. Der Prophet Mohammed hat dann den Islam 560 nach Christus gegründet und im Koran aufgeschrieben, was Allah, das arabische Wort für Gott, durch die Propheten den Menschen zu sagen hat. Koran der beinhaltet widersprüchliche Anweisungen für die Muslime, was die Juden anbetrifft. Es gibt Stellen, die verlangen, dass Muslime und Juden brüderlich miteinander sollen umgehen und sich brüderlich sollen einander gegenüberstellen. Es gibt aber auch Stellen, die verlangen, dass man die Juden verfolgt und sie sogar ausrottet, wenn sie sich weigern, den Islam anzunehmen. Die Geschichte vom Mittleren Osten zeigt, dass die Juden und die Araber relativ friedlich und in gegenseitiger Gleichgültigkeit gelebt haben, bis vor etwa 100 Jahren. Die Hauptsache für die Feindseligkeit, so also wie wir es heute sehen, das hat einen modernen Ursprung. Und zwar kommen wir jetzt in die, kann man sagen, aktuellere Weltgeschichte. Während dem Ersten Weltkrieg erobern Großbritannien und Frankreich grosse Gebiete im Nahen Osten. Und 1917 verspricht Großbritannien als Besatzungsmacht der Juden, also Großbritannien hat das ganze Gebiet da besetzt. Sie versprechen den Juden eine nationale Heimat in Palästina. Und das britische Mandatsgebiet, das ist dann 1923 aufgeteilt worden, ist sogenannte westliche Palästina, das ist das da, in etwa das heutige Israel und ist Emirat Transjordanien östlich vom Jordan. Und eben übrigens der Spruch oder die Parole «From the river to the sea», das meint das Gebiet dort vom Jordan zum Meer. Also wenn die Parole sagt «From the river to the sea», dann heisst das, dass das Gebiet vom Jordan bis zum Mittelmeer der Palästinenser soll gehören. Die Vereinten Nationen haben das Problem erkannt und haben 1947 eine Teilung von Palästina in einen jüdischen und in einen arabischen Staat vorgeschlagen. Also man sieht hier, der jüdische Staat, das wäre das Weiße, und das Grüne, das wäre der arabische Staat. Und Jerusalem haben sie unter UNO-Verwaltung behalten. Doch die arabischen Staaten haben die UNO-Resolution nicht angenommen, sondern haben sie abgelehnt, weil für sie Israel kein Existenzrecht hat. Die Briten ziehen sich dann am 14. Mai 1948 zurück und übergeben das Gebiet den Israeliten. Und noch am gleichen Tag rufen die Israeliten ihren eigenen Staat aus. Und in der gleichen Nacht, also vom 14. auf den 15. Mai 1948, direkt nach der Unabhängigkeitserklärung, greifen 5 Staaten Israel gemeinsam an. Und zwar Ägypten, Libanon, Syrien, Irak und Jordanien. Israel kann sich aber siegreich verteidigen und schließt im Februar 1949 einen Frieden mit den Kriegsgegnern. Genau. Das ist die Situation von am Ende von dem ersten Unabhängigkeitskrieg. Und zwar ist noch speziell aus aktuellem Gebiet, aus aktuellem Anlass. Dortmal ist der Gazastreifen, das war noch unter ägyptischer Herrschaft, also ist von Ägypten kontrolliert worden und nicht von den Israelis. Genau. Weitere Versuche, Israel zu besiegen, sind dann 1967 der Sechstagekrieg. Das wäre da die Situation nach dem Sechstagekrieg. Dort ist der Gazastreifen ist dann zu Israel übergegangen oder respektive ist dann von Israel besetzt worden, wie auch das Westjordanland. Und das wäre die heutige aktuelle Situation. sind dann weitere Kriege gekommen, 1973 der Yom Kippur-Krieg und 1982 der erste Libanon-Krieg. Ab 1987 ist die erste Intifada, das heisst, das sind friedliche wie auch gewalttätige Aufstände von Palästinensern gegen die israelische Besatzungsmacht. Sowohl im Westjordanland wie auch im Gaza und in Ost-Jerusalem. 2005 zwingt dann Israel die jüdischen Siedler, den Gazastreifen zu verlassen und sie ziehen Besatzungsmacht. Als Besatzungsmacht ziehen sie das Militär ab. Und dann im Januar 2006 gönnt die islamistische Hamas die Wahlen in Palästina. Die Hamas selber versteht den Islam als untrennbare Einheit von Politik und Religion. Und für sie gilt das islamische Recht, das heisst, Scharia ist das Ordnungsprinzip. Die Hamas entwickelt sich schnell zum gefährlichsten Gegner von Israel. Und seit dem Anfang von ihrer Herrschaft, 2006, haben sie immer wieder einen Raketenangriff vom Gazastreifen auf israelische Orte gemacht. Und die Israeliten haben das aber auch immer wieder härter bekämpft oder härter zurückgeschlagen. Also seit der Gründung vom Staat Israel 1948 gibt es immer auch wieder Friedensverhandlungen, die zum Teil zum Erfolg geführt haben. Eben unter anderem, dass sich die Israeli aus dem Gazastreifen in 2005 zurückgezogen haben. Aus dem, was ich jetzt gesagt habe, kann man ablesen, dass die Begründung für die Judenfindlichkeit und der Hass auf die Juden sehr verschieden sind. Die 3'500-jährige Geschichte vom Volk Israel und von dieser Feindschaft gegen die Juden zeigt die grosse Bandbreite von Angst vor, beim Pharao ist es vor einem starken Volk gewesen. Dann sind es zum Teil Migrations- und Existenzängste von fremden Völkern, dass die Juden stark werden. Es sind soziale, kulturelle, religiöse, rassistische, ethnische und verschwörungstheoretische Gründe. Aber heute sind es vor allem politische Motive. Beim Terroranschlag von der Hamas am 7. Oktober auf hilflose Juden haben wir ein System gesehen von blindem Hass. Und da steckt ein Geist dahinter, der das Volk der Juden grenzenlos und unbeschreiblich brutal hasst. Wenn man auf Transparente bei antisemitischen Protesten eben das «Free Palestine from the river to the sea» lesen kann, dann ist das ein klarer Aufruf zur Ausrottung der Juden. «Free Palestine», das ist die freie palästinensische Bewegung, ist von einem palästinensischen Geschäftsmann vor über 20 Jahren gegründet worden. Und 2003 ist er das erste Mal politisch aktiv worden. Was seine Absichten sind, das ist sehr interessant zu lesen, hat aber jetzt hier keinen Platz. Also die Heidi musste gestern zuhören und sie hat gesagt, so letzten Herbst hat das deutsche Bundesinnenministerium den Protestslogan verboten. Das finde ich noch speziell, weil er systematisch das Existenzrecht von Israel leugnet und judenfindlich ist. Dass der Satz an der gestrigen Demonstration in Basel zu hören war, hat der Veranstalter nicht gestört, aber...
Nimmt man die Veranstalterinnen beim Wort, dann muss man fragen, wo war die Verurteilung des Hamas-Terrors? Wo war die Forderung nach einer Freilassung der Geiseln? Wo war die Aufforderung, den Raketenbeschuss zu stoppen? Von alledem hat man an der Demonstration heute einmal mehr nichts gesehen. Vielmehr wurde Israel als alleiniger Täter dargestellt. Und das 3 Monate nach dem größten Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg.
Also, das ist knapp einen halben Tag alt. Der grenzenlose Hass gegen die Juden ist ein Hass aufs Handeln von Gott mit und durch sein Volk. Das wird auch in Zacharia beschrieben, dass Gott zu seinem Volk steht und dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind. So spricht der Herr, der Allmächtige, ja, ich werde mein Volk aus dem Land im Osten und aus dem Land im Westen befreien. Ich hole die Menschen nach Hause und sie sollen in Jerusalem wohnen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Gott verheißt seine unlimitierte Souveränität zu den Juden und eben zu seinem Volk und auch zum Staat Israel. Man kann sagen, Israel ist unkaputtbar. Das kann und will der Satan nicht akzeptieren. Darum versucht er mit allen Mitteln, das zu verhindern. Der Hass von Satan gegen Gottes Volk und gegen die Juden, auch gegen Jesus Christus, wird in Offenbarung 12 eindrücklich beschrieben. Und in Offenbarung 13 wird der Satan beschrieben in seiner Macht und limitierten Autorität. Seine Beliebtheit unter den Ungläubigen, seine Lästerungen gegen Gott, sein Krieg gegen die Gläubigen und die Fähigkeit, andere zu täuschen. Bei so einem massiven Angriff auf das Volk Israel, das Volk der Juden am 7. Oktober, da dürfen wir uns nicht neutral verhalten. Da müssen wir klar Stellung beziehen. Wenn wir die westliche Welt anschauen, dann sehen wir viel Segen daraus. Denn aus dieser Judenwurzel kommt, wie es der Paulus erwähnt, kommt unsere ganze Ethik. Also unsere westliche Ethik ist eine jüdische Ethik. Sie basiert vorwiegend auf den 10 Geboten. Auf diesen Wert sind zum Beispiel das Rote Kreuz gegründet worden oder die Europäische Menschenrechtskonvention, die entstanden ist zum Schutz der Menschenrechte und zum Schutz der Grundfreiheiten der Menschen. Man könnte sagen, wir haben die Anleitung zum Leben der Juden übernommen. Ehrfurcht vor Gott, unserem Schöpfer, Nächstenliebe und Menschenwürde, das sind auch zentrale Themen von Jesus Christus gewesen. Oder sind sie immer noch? Das dürfen wir nicht vergessen. Jesus ist ein Jude, von einer Jüdin geboren in Israel. Das Land, wo Gott versprochen hat, dass das die Heimat der Juden ist. In einem weiteren Beitrag vom Schweizer Fernsehen sagt die Jüdin, sie hätte nicht mehr den Mut, in Zürich den David Stern zu tragen. Und ein junger Jude meint, neben diesen Schmierereien, Tod den Juden, träge er in Zürich keine Kippa mehr. Die Juden haben bei uns in der Schweiz Angst. Was können wir machen? Ich denke, wir kommen nicht darum, uns Gedanken zu machen, was es für uns heisst, mit dieser Wurzel, mit dieser jüdischen Wurzel verbunden zu sein. Im Bewusstsein an das Leben, dass wir von dieser Wurzel geistlich abstammen. Wir können es als Chance sehen, heute in dieser Zeit zu leben, wo wir unsere Überzeugung für die Juden, für Israel eine Stimme geben können, gegen die Feindschaft der Juden. Ich denke, es ist ein Privileg, sagen zu dürfen, ich stand zu Israel. Wenn ich mich zu Israel und den Juden bekenne, so stand ich auch unter dem Segen von Gott. Bin ich neutral, dann stand ich unter seinem Fluch. So wie es eben die Stelle, die ich vorher gesagt habe oder gelesen habe im 1. Mose 12, was heisst, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Was kann ich machen? Was ich machen kann, ist, den Mut zu haben, anzustehen, zu bezeugen, dass ich an den Gott von Israel glaube. Und dass ich glaube, dass die Juden sein Volk sind. Sein Volk zum Segen für alle Völker und für alle Menschen. Judenfeindschaft, das hat geistliche Gründe, denn die Judenfeindschaft ist teuflisch und wir müssen hinter dem Geist oder wir müssen uns im Gebet gegen den Geist wehren. Das hat unter anderem eben der Daniel gemacht, darum haben wir in der Zeitschiene aufgeführt. Der Daniel war in der babylonischen Gefangenschaft. Und es heisst dort im Daniel 9, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, wieso sind die Juden in Babylon. Und dann finde ich es interessant, wenn er das beschreibt. Er merkt dann und sagt, wir Juden, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Das, was der Daniel macht, er macht stellvertretend Buß für die Verachtung der Juden in seiner Umgebung. Das kann ich übernehmen, dann sich stellvertretend Buß tun für das, was den Juden in unserer Umgebung antun wird. Eben das, dass man in Zürich den Judenstern nicht mehr trägt oder dass man Kippa nicht mehr trägt, weil man Angst hat, es passiert einem etwas. Ich denke, da können wir stellvertretend Buß tun dafür. So ein Beispiel von Daniel. Der Daniel sagt dann auch, Herr, vergib uns, greif ein und handle. Um deiner eigenen Ehre willen zögere nicht länger. Herr, es geht um deine Stadt und um dein Volk. Oder das Beispiel von Jesus. Die einzige Antwort, die wir aus der Perspektive von Jesus haben, ist die von der Findesliebe. Jesus sagt, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und andererseits hat bitte um Vergebung für Menschen, die sich bewusst oder unbewusst gegen ihren Schöpfer stellen. Auch da sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Ich denke, das ist das, was wir machen können, dass wir stellvertretend Buß tun über das, was an den Juden angetan wird. Sei es jetzt hier bei uns selber oder sei es ein bisschen weiter weg. Oder dass wir auch beten und einstehen dafür, für die, die sich gegen Israel stellen und nicht wissen, aus welchen Gründen sie es machen. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir die palästinensische Seite nicht dämonisieren. Es gibt Ideologien und Kräfte, die absolut übel sind. Dem sage ich nicht nein. Aber Menschen bleiben Menschen. Und ich denke, wir müssen in einem Menschen immer auch Gottes Ähnlichkeit sehen. Ich denke, wir müssen für beide Seiten Buß tun, für Buß und Umkehr beten. Sowohl für die Israelis wie auch für die Palästinenser, wie auch für uns selber. Und ja, da werden wir dann nachher auch ein entsprechendes Zeitfenster haben dafür. Soweit. Amen.